Motorrad und mehr. Der Podcast von Kurvenfahrer.at.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Motorrad und mehr, der Podcast von Kurvenfahrer.at. Heute darf ich euch wieder begrüßen. Mein Name ist Viktor und mein Co. ist heute wieder der liebe Hannes. Servus.
Hallo, servus und grüezi.
Aha, Schweizer Ausflug.
Ja, sag mal was anderes. Nein, grüß euch, ganz normal.
An dieser Stelle, auch liebe Schweizer, ihr seid herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, wir haben auch Schweizer Zuhörer, man denkt, da muss man mal auch extra begrüßen.
Ja, nein, ist wirklich, ist freundlich. Aber lassen wir es einfach beim Begrüßen in dieser Sprache, weil mehr, glaube ich, schaffen wir nicht.
Nein, passt.
Probieren wir es nicht, probieren wir es nicht.
Nein.
Ja, heute haben wir uns wieder ein Thema rausgesucht, was wir besprechen möchten, was sicher schon einige von euch interessiert hat. Und zwar geht es heute um Navi bzw. Navigation. Das ist ja ganz oft so das fremde Wesen mit einem Motorrad. Und da möchten wir heute vielleicht probieren, zumindest ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Ja, genau.
Und das Ganze werden wir eher so aufbauen, dass der liebe Hannes quasi die Professionistenstimme macht und ich den Amateur, weil ich habe einfach den Nerv für sowas nicht.
Deswegen. Seh, dann machen wir das halt so.
Bei unseren Touren läuft das auch so ab, ich druck dir eigentlich immer das Navi in die Hand und sag, bitte aufspülen.
Ja, genau. Na, funktioniert ja eigentlich recht gut. Ich meine, grundsätzlich, wo ist das Problem oder wo ist der große Unterschied zwischen einer Navigation mit dem Motorrad und einer Navigation mit dem Auto? Auto ist ja im Normalfall überhaupt kein Problem, weil da ist einfach die Navigationsart der andere, weil wie komme ich am schnellsten von A nach B? Mhm. Ist für Navi total easy, schnellste oder kürzeste Route, kein Problem. Mit Motorrad kommst du damit zwar auch ans Ziel, aber so willst du meistens nicht ans Ziel kommen. Du willst weder Richtig. Die kürzeste noch die schnellste, du willst die schönste. Genau. Wie auch immer die schönste Route jetzt für jeden Einzelnen ausschaut. Deswegen ist es dann da im Bereich vom Motorrad halt eine riesen Challenge oder sehr individuell gestaltbar. Und deswegen gibt es da jetzt nicht viel Fragen, Probleme unter Umständen, halt einfach ja Dinge, wo man halt nicht so familiär ist von Anfang an damit. Mhm. Und da, erster Gedanke von vielen, Victor,
tja,
was nehme ich als erstes?
Warum muss ich mir ein Navi kaufen? Man kann nicht einfach mein Smartphone nehmen. Oder warum gibt es überhaupt noch Navis, wenn das Smartphone das ja auch alles kann? Glaubt man halt, ne?
Glaubt man halt, ist grundsätzlich eine berechtigte Frage.
Ja, also jetzt gar nicht so auf das Programmtechnische und so eingehend, also dass ich auch da jetzt einmal mit einem kleinen Funken Wissen punkten kann in dieser Folge. Ich habe mich da einmal schlau gemacht, weil ich einmal ganz grundsätzlich dem Thema auf den Grund gehen wollte.
Genau.
Ja, ich habe
gerade. Ich lasse jetzt einmal, vielleicht kommst du ja noch nicht drauf.
Ich hab's geschafft. Ist jetzt mittlerweile schon einige Zeit her. Da habe ich einmal, ich glaube, es war Garmin angeschrieben, weil ich eben wirklich wissen wollte, erstens einmal, also ein Navi kostet ja im Verhältnis zum Smartphone sehr viel. Also das kostet ja von gleich viel wie ein Smartphone bis hin zum Premium-Smartphone, kannst du sagen, in der Preisklasse.
Ja, bewegt sich gut in
der. Ist im Vergleich aber ja ein strohdummes Teil, weil es kann nur navigieren. Mein Smartphone kann ja alles, was ich aufspüle. Also das ist ja mittlerweile fast unbegrenzt. Und da wollte ich einfach einmal wissen, ja, warum ist das denn so? Das hat ja auch, wenn man es jetzt so bedient, merkt man ja vom Arbeitsspeicher, es reagiert langsamer und so weiter, rechnet langsamer wie ein Handy und. Und dann habe ich die Infos bekommen und auch im Zuge der Recherchen draufgekommen, dass einfach die Bauart von einem speziellen Motorradnavi darauf ausgelegt ist, dass es eben starke Erschütterungen und vor allem diese permanenten Vibrationen standhält. Weil es sind ja nicht unbedingt jetzt nur die starken Stöße, da kann man sagen, ein neues Premium-Smartphone in einer entsprechenden Halterung wird da eh schon gut gedämpft, aber es sind dann diese permanenten feinen Schwingungen, was bei einem Smartphone oder bei einem auch beim BKW-Navi dazu führen würde, dass sich innen einfach die Komponenten gegenseitig zermahlen anfangen. Das reibt immer leicht aneinander, bis man dann irgendwann das Innenleben als Mehl rausbröseln kann. Und bei den Motorradnavis ist es eben so gemacht, dass die grundsätzlich in eine Art Gel oder Silikon eingelegt sind, die Komponenten, dass die eben einerseits gedämmt sind und andererseits nicht aneinander reiben können. Also es ist quasi im Innenleben an der Architektur sehr viel gefeilt worden. Es ist einmal so der Hauptgrund, warum man jetzt sagt, man sollte, wenn man es viel braucht, schon ein Motorrad-Navi sich besorgen und nicht unbedingt auf Smartphone auf Dauer zurückgreifen.
Ja, das ist auch, glaube ich, der große Unterschied. Was auch noch dazu kommt bei den Smartphones, wenn ich das Navi verwende, haben sie einen erhöhten Energieverbrauch und der Ladestecker macht dann irrsinnig schnell irrsinnige Probleme, weil diese Ladebuchse eben, so wie du sagst, das vibriert, das zittert, auf das ist diese Ladebuchse nie ausgelegt und die wird irrsinnig schnell verschleißen. Wird jetzt der eine oder andere vielleicht von euch meinen, ja okay, gibt es schon induktive Ladung? Ja, Gott sei Dank, ist eine Kleinigkeit, wo man dagegen arbeiten kann, aber meiner Meinung nach, ein Smartphone kann ich dann verwenden, wenn ich sage, ich brauche es fünfmal im Jahr. Ich brauche irgendeine Navigation am Motorrad wirklich äußerst selten. Dann sage ich, gut, dann nimm dein Handy, knall da eine Halterung drauf am Lenker und es ist gut. Für denjenigen passt es. Aber jeder, der das regelmäßig benutzt, viel benutzt oder sogar offroaden geht damit, empfehle ich absolut kein Smartphone. Smartphones überleben es nicht, aufgrund der Vibrationen, was du gesagt hast. Nächste Problematik, Hitze und Kälte empfindlich. Bei extremer Hitze dreht sich das Smartphone ab, bei extremer Kälte das gleiche wieder. Also im Sommer bei 40 Grad, das Motorrad steht, keine Ahnung, eine Stunde in der Sonne und du kannst dein Smartphone einmal vergessen. Das Thema ist durch. Ja. Das ist ein schwarzer Display und da kannst du es einstecken.
Ich habe sogar schon im erlebt, wie es im Tankrucksack oben, was der in diesem Kartenfach war.
Ja, genau.
Also aber nicht gelaufen ist, also nicht für Navigation, ich habe es einfach nur da drin gehabt. Und dann habe ich es nachher bei einer Pause runtergenommen, wollte ich telefonieren, ja, zu heiß.
Genau das. Und dann beim Navigieren selber, das wisst ihr wahrscheinlich alle miteinander, wird der Akku extrem warm, das Smartphone an sich wird heiß, klar, es braucht Rechenleistung, der GPS-Sender rennt in einer Tour, das Ding kriegt von Haus aus schon mal eine gesunde Temperatur. Wenn jetzt dann noch 35, nehmen wir einen Hochsommer, 35, 40 Grad im schlechtesten Fall, oder man ist im südlichen Raum, wo es noch wärmer wird, das Ding fängt zum Kochen an. Und das funktioniert dann wahrscheinlich in der Früh und am Abend und den restlichen Tag kann ich das Handy irgendwo einstecken. Damit ist es kein zuverlässiges Navi. Deswegen, für kurze Navigation, spontan, super Sache. Dauerhaft, wenn ich jetzt wirklich auf Routen länger unterwegs bin, wenn ich das immer wieder brauche unterm Jahr, bin ich absolut für Navi.
Ja. Zum Stromthema möchte ich auch noch kurz einhaken. Da habe ich auch schon von Problemen gehört, dass wenn du jetzt, so wie was ich da habe, dieses große Smartphone zum Beispiel, also eben diese Max-Dinger, für Pensionisten, damit man was sich drauf.
Schriftgröße 24.
Also einfach die größeren Smartphones, die dann ja auch tendenziell ein bisschen mehr Strom brauchen, habe ich schon erlebt, also Geschichten von Teilnehmern und so weiter, die haben das eben am Lenker montiert gehabt, angesteckt gehabt, also nicht einmal über die induktive Ladung, sondern direkt am Strom, aber die Bordelektrik hat zu wenig Strom geliefert, das heißt, obwohl das Handy angesteckt war, ist es immer leerer geworden.
Schön.
Weil zum Beispiel jetzt da, ohne jetzt zu werten, die iPhones in dem Bereich einfach viel Strom brauchen, also dort weiß ich es halt, und das kommt dann aus dieser Bordelektrik von einem Moped nicht außer.
Unter Umständen nicht. Ich meine, die neuen Motorräder werden da sicher, die legen da sicher nach, aber es ist dann grundsätzlich einfach ein Problem, weil dann hat man vielleicht das Smartphone dranhängen. In der heutigen Zeit ist es so, es haben sicher einige Leute eine Powerbank dranhängen zum Laden. einige, ich würde es jetzt nicht den meisten unterstellen, aber es ist durchaus vorhanden und wird vielleicht mehr. Und ja, ich belaste halt mein Board Elektrik ungemein und wie gesagt, eben mit dem Handy, ja. Ich hab's getestet am Anfang, es gibt da auch schon etliche Apps und Geschiste und Geschaste, also es gibt wirklich einen Haufen an Apps und Zubehör, um dieses Navigieren mit dem Smartphone angenehmer zu machen, ist auch grundsätzlich völlig okay, aber wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, das Ding hält das dauerhaft nicht aus. Das ist der Riesennachteil und das wird sich bei Smartphones nicht ändern, weil die sind grundsätzlich für was anderes konzipiert, für was anderes entwickelt und nicht, um ein Leben lang auf einem Motorradlenker sich Vibrationen, Erschütterungen, Hitze, Kälte und sonstige äußere Umstände zu geben. Das machen sie eine Zeit lang mit, aber nicht lang. Outdoor-Handys, die es da noch extra gibt, machen es ein bisschen länger mit, aber auch nicht ewig.
Ja, da wollte ich gerade sagen, das habe ich einmal probiert, was uns quasi zum abschließenden Punkt zu den Smartphones bringt. Wir haben es ja mal, glaube ich, gemeinsam eigentlich probiert, genau. Das Navi oben drunter, das Handy, wenn man eben zum Beispiel so kurzfristige Routenkorrekturen einplanen muss, wenn man jetzt irgendwo unterwegs war oder man hat jetzt eben eine Route im Navi drinnen, eine vorgegebene, und muss dann aufgrund einer Baustelle oder sonst was irgendeine kurzfristige Ausweichroute machen, da bist halt mit dem Telefon über zum Beispiel Google Maps halt schon schneller, weil da geht es ja jetzt nicht darum, dass ich da jetzt eine möglichst schöne Umfahrung finde, sondern einfach, dass ich vernünftig das umfahren kann. Und da haben wir es dann eben auch mal probiert und da habe ich so ein Outdoor-Handy gekauft gehabt dafür. Das hat es zwar vom Material her überlebt, die Zeit, was ich es verwendet gehabt habe, aber es sind halt die Displays dann relativ finster im Vergleich.
Ja, so, weil es dann doch spiegelt. Und,
ja, es war nicht die ideale Lösung. Und eben, glaube abschließend, dann können wir das Smartphone für heute so halbwegs ad acta legen, eben so für kurzfristige Ausweichgeschichten oder so, ist es eh ganz, für das kann es eh ganz praktisch sein.
Aber ist es praktisch.
Oder wenn ich jetzt Hotels, Restaurants, Tankstellen suchen möchte, okay, aber jetzt nicht direkt zum Navigieren einer Tagestour.
Nein. Also wir machen es genauso, wenn ich kurzfristig einen Point of Interest suche, eine Tankstelle, ein Café, ein was auch immer, nehme ich genauso mein Smartphone, schaue mir das kurz an, navigiere dann unter Umständen diese kurze Strecke mit dem Handy, aber im Grunde genommen ist es eben immer nur eine spontane Geschichte und eine kurzfristige Geschichte. Dann ist das Smartphone super, weil es halt sehr reaktiv ist, weil ich Internetbrowser und alles drauf habe. Aber nicht, um eine grundsätzliche Tour durch, ich weiß es nicht, durch Europa zu planen. Da ist das Ding falsch. Und daher gibt's Navigationssysteme, spezielle Navigationssysteme extra noch für Motorräder. Vorteil dieser Dinger, ebenso wie du das vorher gesagt hast, also die Langlebigkeit beim Navi, die habe ich, weil speziell gebaut für diese ganzen Umstände. Und dann habe ich noch diese eigenen Routenoptionen vom Grundsätzlichen her. Das ist jetzt zum Beispiel beim Garmin, ist das Garmin Adventurous, glaube ich, heißt das. Da kann ich in mehreren Stufen einstellen, wie kurvig möchte ich fahren, wie viel Autobahn möchte ich fahren bzw. vermeiden. Und dann gibt es noch einen dritten Einstellungspunkt. Ich glaube sogar, da kann ich mir ich kann mir dann auch einstellen, möchte ich nur Straßen fahren, möchte ich unbefestigte Straßen fahren. Also sehr viel Auswahlmöglichkeiten, um das vom grundsätzlich schon mal mir ein bisschen hinzurichten mit dem Navi. Und da habe ich dann von der Routenplanung her habe ich wieder andere Möglichkeiten. Da hast du dich eigentlich schon sehr frühzeitig damit beschäftigt, über Internetseiten.
Ja, also können wir eh nennen, da auch einen herzlichen Gruß nach Deutschland zum Team von Kurviger. Dort, das verwende ich einfach sehr gern, weil das am Computer irrsinnig angenehm ist, dort Routen zu planen. Also das geht sehr einfach, sehr zuverlässig, dort mit wenigen Mausklicks wirklich klasse Routen zusammenzustellen, weltweit. Und von dort war, damit habe ich halt angefangen. Und dann kam halt der Versuch, vor einigen Jahren dann schon die Geschichten irgendwie aufs Navi zu bringen. Auf Smartphone bin ich kläglich gescheitert. Es gibt da irgendwelche Apps und Programme und so weiter, die das sicher auch können. Ich habe es nicht zusammengebracht.
Mittlerweile gibt es eine App von Kurviger.
Ah, nicht schlecht.
Ist also mittlerweile nachgereicht tip-top. Worden. Also das funktioniert super. Mhm. Und fürs Navi haben wir es dann ja gemeinsam geschafft.
Genau, ja. Also man kann eben, ich glaube so, Grunddatei, von der wir jetzt heute reden werden, ist die sogenannte GPX-Datei, oder? Also, genau, soweit ich das als Amateur jetzt kenne. Und eben bei Kurviger kann ich meine Route super easy reinklopfen, wie ich es brauche. Kann einfach mit Drag and Drop auch die Route verziehen, wenn da jetzt irgendwo auf der Straße liegt, wo es nicht will und so. Und kann dann auch wieder mit wirklich wenigen Mausklicks in sämtlichen Navi-Datei-Formaten unter anderem eben das GPX dort direkt runterziehen.
Genau. Und so wie es jetzt in unserem Fall, ich möchte jetzt keine Werbung machen für einen gewissen Hersteller, aber wir arbeiten jetzt einfach beide mit einem Garmin-Gerät. Und da ist die dazugehörige Software ist das Basecamp. Also das ist die Routensoftware. Mhm. Jetzt werden Sie vielleicht einige fragen, warum macht es dann die Planung über Kurviger.de? Hat einen ganz einfachen Grund. Die Routen, der Algorithmus der Routenplanung auf Kurviger ist wirklich sehr, sehr gut. Nächster Vorteil, ich kann mir irrsinnig schön per Drag and Drop, bis du gesagt hast, die Route dorthin ziehen, wo ich es mag. Also es ist von der Bedienbarkeit ist Kurviger angenehmer und besser wie Basecamp. Muss ich leider so sagen. Basecamp ist ein super Programm, das alles kann, aber ich brauche Zeit, um mich da hineinzuarbeiten. Also es ist nicht gleich, ich starte das Programm und war sofort und kann das alles. Mhm. Also da werden einige Leute einige Nerven brauchen. Ist leider so, weil das Programm so umfangreich ist und es könnte, meiner Meinung nach, könnte man es besser programmieren. Natürlich, ich bin Anwender, aber ich sage als Anwender, es könnte auf einigen Bereichen besser sein. Aber das ist sowieso immer und überall, egal was ich nutze, wenn ich was mehr und effektiver oder intensiver nutze, dann kommt man drauf, okay, da, das war vielleicht lässig, wenn man das so machen könnte und so weiter und so fort.
Ja, aber es stimmt schon. Die Kritik müssen es über sich ergehen lassen, ob sie jetzt wollen oder nicht. Ich habe mir da schon wirklich oft die Zähne ausbissen bei dem Programm. Beim Basecamp, vor allem hast du dann, wenn du jetzt in diesem Programm eine Route planen möchtest, ich habe jetzt das Thema gehabt, zum Beispiel wollte ich in den USA eine Route planen und der Nachteil ist, wenn du das Programm hast oder die runterlädst, hast du deswegen nicht alle Karten dieser Welt. Du hast nur dieses Kartenmaterial, was du auf dem Navi-Gerät hast, was du ansteckst. Ich glaube, du kannst das dann irgendwie rüberspielen. Ich habe es nicht zusammengebracht. Ich habe zwei Garmin-Geräte. Ein mittelpreisiges, ein Premium. Habe für beide das Kartenmaterial für die USA gekauft und habe es bis heute nicht geschafft, dass ich im Basecamp die Routen planen kann und dort reinspielen kann. Er hat mir bis heute das nicht übernommen und noch ein fünften Mal, ja, möchten Sie die Karten importieren? Ja. Und dann wartest und wartest und wartest und es passiert nichts. Also da ist, ich glaube auch, dass es jetzt nur wirklich bitte absolute Amateurmeinung, aber vom Gefühl her, dass es auf Windows besser läuft als auf Mac. Oder einfacher oder ist ja, es dort entwickelt worden? Ich weiß es nicht, aber es ist wirklich schwierig.
Ja, das stimmt schon, weil ich habe früher Windows verwendet, bin mittlerweile auf Mac. Mit diesem Kartenmaterial hast du recht. Das ist mit Mac ein bisschen komplizierter. Das Programm an sich ist gleich. Es sind die Buttons vielleicht ein bisschen anders, aber so von der Funktion her ist es komplett gleich. Ich meine, ihr hört es jetzt sicher, ihr denkt euch jetzt gerade, warum soll ich mir Navi kaufen? Ist ja Katastrophen. Wir haben nie gesagt, dass es einfach ist.
Nein, das ist es nicht. Das ist wirklich nicht.
Das ist leider, also, ja.
Ich habe gerade so Erinnerungen im Kopf, wo ich irgendwo in der Botanik stehe und das Navi eigentlich ganz gerne in den Straßengraben geschmissen hätte. Ja. Aber es ist dann halt oft eine Kombination aus Unflexibilität des Geräts und Anwenderfehler.
Ja, absolut, absolut. Und deswegen die perfekte Route immer nur kurz nebenbei ist vielleicht ein bisschen intuitiv, ein bisschen aufs Navi schauen und ein bisschen ins Smartphone unter Umständen, dass man da dann die bessere Mischung rausbekommt. Oder man hat sich so intensiv mit diesem Programm beschäftigt. Das kann ich also von meiner Sicht her sagen. Ich habe mich damit Wochen, Monate, mittlerweile Jahre beschäftigt. Für mich ist es im Großen und Ganzen kein Problem mehr, da in kürzester Zeit eine Routen zu machen. Gute Routen. Mhm. Funktioniert, wenn man die Schmähs und die Tricks des Programms kennt, kann man damit arbeiten. Ich sage jetzt nicht, dass ich mich nie damit ärgern muss, aber es funktioniert dann sehr gut. Aber wenn ihr euch ein Navi zulegt, dann bitte nicht eine Woche vor einer geplanten Reise das Navi kaufen und sie denken, ah, am Abend vorher schmeiße ich die Routen ins Basecamp. Bitte macht diesen Fehler nicht. Es wird eine schlaflose Nacht und ihr werdet euch nur ärgern.
Richtig.
Macht das zeitgerecht vorher, zum Beispiel jetzt Saisonanfang oder in einem Winter, da sagt ihr, okay, ich möchte die nächste Saison mit einem Navi. Setzt euch im Winter hin, beschäftigt euch mit diesem Programm, mit Homepage. Wir werden euch da noch dementsprechende Listen dann in den Beitrag hineinschreiben, wie, was, wo, wer, wann. Beschäftigt euch damit, dass das dann auch, wenn ihr es dann wirklich braucht, auch funktioniert. Es ist nichts, dass ich sage, das mache ich jetzt schnell in 10 Minuten zwischen, keine Ahnung, dem Café und dem Wegfahren in der Früh, dass ich noch schnell die Route planen. Das funktioniert genau. Nicht.
Und dazu eben, ich sage mal, die einfachere Variante ist eben wirklich dann eben auf kurviger.de die Route reinzuplanen, weil das läuft, dort habe ich einfach die Karten, das ist online basierend, brauche ich keine Lizenz oder sonst was, gehe rauf und habe weltweit die Karten, kann meine Route dort planen, klick, 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 lad die Route runter und übertrag die dann mit dem dementsprechenden Programm auf TomTom, Garmin, was auch immer. Das ist eine der einfachsten Varianten. Obwohl es auch dort Hürden gibt, gell? Also da muss man dann auch, glaube ein Punkt ist, dass man die richtige Punktverknüpfungseinstellung nimmt.
Ja, genau. Es gibt ja dann ich glaube, auf Kurviger ist es einerseits beschrieben, wie man es am besten mit welchem Programm macht. Und dann gibt's ja, ich kann mir jetzt übertragen, den Track, die Route und oder die Punkte. Mhm. Nur kurz zur Erklärung, ein Track ist nur eine Linie. Einen Track kann ich mir mitten über den Berg machen. Dazu brauche ich keine Straße. Eine Route, warum sage ich immer so komische Route? Ist ja egal.
Ja, Route 66.
Die Route kann eine Navigation nur dann erstellen, wenn dort eine Straße ist. Mhm. Sonst kennt er sie nicht aus. Also da kommen wir jetzt dann in die Gefilde, möchte ich offroaden. Beim Offroaden brauche ich einen Track. Mhm. Weil ich da unter Umständen in Gebieten unterwegs bin, wo einfach keine Straße ist. Und da muss man dann aufpassen. Man kann sich den Track zum Beispiel im Basecamp übernehmen, aber braucht dementsprechend Punkte, dass das Programm, also eine Route macht so oder so, aber dass es die Route genauso macht, wie man das von Kurviger zum Beispiel hinüberzieht, dazu brauche ich genug Punkte, damit man das zum Beispiel Basecamp nicht ausweichen kann. Mhm. Dass dann da irgendwo ein Schleifen zieht oder irgendwelche komischen Routen Berechnungen macht, die kein Mensch nachvollziehen kann, ich bis heute auch nicht. Ich habe zum Beispiel vor kurzem versucht, was war das? Irgendwo in Frankreich wollte ich auf irgendeiner Militärstraße, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche das war, wollte ich drüber eine Route legen. Aber nicht einmal nie. Macht er da nicht. Mhm. Die ist in diesem Garmin-Straßennetz einfach nicht durchgehend oder nur ganz, ganz wenig kartografiert. Und dann sagt Garmin, ja, ich kann da nicht eine Route machen, da ist ja nichts. Da ist nur Berg. Zum Beispiel.
Das haben wir einmal
in Griechenland.
Das haben wir einmal gefahren über, ja, über einen Berg drüber. Die Einheimischen haben gesagt, ja, da kommst du dort drüber und fährst einfach drüber über die Berggebirgskette eigentlich. Mhm. Und das Navi hat aber gesagt, nein, da geht's nicht. Da ist aus. Und da haben wir dann noch so knapp zu wie planen können mit die Punkteler. Irgendwo war einfach der Punkt. Also optisch ist ja die Straßen durchgegangen.
Ja,
nur
ja.
Hat er die Route nicht durchgelegt, weil er dazwischen irgendwo einen Cut gehabt hat, wo er sagt, dort geht's nicht durch.
Genau.
Und da haben wir noch so klein einzoomen und klicken können, er hat's nicht durchgelassen. Und in Wirklichkeit, in der Realität war es dann einfach durchgehender Weg.
War ganz normal, die Straßen war einfach von der Kartografie ein Fehler. Ja. Das passiert aber dann im Normalfall nur, wenn man halt in Gegenden unterwegs ist, wo dann keine asphaltierte Straßen mehr ist. Also dort, wo es asphaltiert ist, funktioniert es im Normalfall. Also ich will mich da jetzt nie auf hundertprozentige Aussagen verlassen, weil Navigation ist weltweit. Es funktioniert sicher nicht überall, aber in Europa auf asphaltierten Straßen sollte es schon funktionieren.
Ja, ja.
Und da muss ich aber wieder sagen, Garmin, weil das Kartenmaterial von Garmin ist wirklich sehr gut. Mhm. Ich meine, okay, wir haben jetzt da dieses eine Mal haben wir ein Problem gehabt, aber das war eigentlich das einzige Mal. Alle anderen Male waren zum Beispiel, ich weiß es nicht, die Wege zwischen den Weinstöcken in egal wo als Wege kartografiert.
Das stimmt.
Also da stimmt, muss ich wirklich sagen, sehr gut. Im
Bereich, wenn es jetzt vor allem ein bisschen ans Offroad, ans Adventure fahren geht, das muss ich wirklich sagen, da sind wir gestanden zwischen die Olivenhaine und haben durch so ein Tal geschaut auf den nächsten Berg und haben gesagt, da wollen wir aufwehen und haben gesehen, dort ist zumindest am Berg, so sieht man dann ja so diese Forstwege. Da wollen wir hin. Ja, im Navi eine, auf den Berg aufgedruckt, ja, der rote berechnet zwischen die Olivenhaine und Weinstöcke durch und das war genau so dieser Forstweg, Forstweg, mehr war es nicht. Forstweg,
Güterweg, ja.
Und das war da. Das hat wirklich passt. Also das muss ich echt sagen, hat mich gewundert, weil wie das kartografiert wird, ich habe keine Ahnung, weil ich schätze, dass da die Straßen einfach nur deswegen da ist, weil der Bauer dort zufälligerweise mit seinem Pickup am leichtesten seit 10 Jahren fährt.
Also ich bin mir sehr sicher, ich weiß es nicht genau, aber ich vermute es, dass sehr viele kartografieren über Satellitenbilder. Mhm. Dass über Satellitenbilder, jeder von euch, der schon mal ein Satellitenbild gesehen hat, dort sieht man Wege und Straßen sehr gut. Die Leichen dort aus, entweder schwarz oder gelb oder helle, dunkle Streifen. Ich glaube, dass da sehr viel darüber kartografiert wird und deswegen finde ich das bei Garmin halt wirklich gut, dass da echt viel drinnen ist.
Mhm.
Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kann es bei den Mitbewerbern, kann ich dazu nichts sagen. Zur heutigen Zeit, also zur jetzigen Zeit. Ich weiß es zum Beispiel nicht, was bei einem TomTom ist, muss aber ganz ehrlich sagen, stellt sich für mich nicht die Frage, dass ich da jetzt den Hersteller wechsle. Ich habe mich mittlerweile auf dieses aufs Garmin eingeschossen, ich bin es gewöhnt, ich habe mich daran gewöhnt, ich weiß, wie ich damit arbeiten muss und damit ist es in Ordnung für mich. Ich glaube, wetten, der TomTom hat genauso eine Eingewöhnungsphase wie jetzt der Garmin.
Ja.
Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Ja, bei mir ist auch, ich habe mein erstes Navi war TomTom. Ich habe dann relativ bald einen Wechsel zu Garmin gemacht und habe mich da nie großartig damit beschäftigt gehabt. Ich habe deswegen gewechselt, weil das TomTom, das habe ich mit meinem ersten Motorrad dazu gekauft. Das war einfach ziemlich alt und ist noch immer auf diesem Motorrad drauf. Aber habe ihm deswegen ein neues, weil ich beim neuen Motorrad dann nicht mehr den alten Schinken aufgegeben wollte, weil neue Halterung muss ich sowieso kaufen und so. Und da ist mir das Garmin irgendwie, keine Ahnung, das ist mir reingerannt. Ich habe das nicht irgendwie verglichen oder sonst was, sondern Preis-Leistung, ja, passt. Habe mich da im Geschäft beraten lassen, habe das mitgenommen und ja, jetzt mittlerweile das, keine Ahnung, dritte, vierte, fünfte Garmin. Und passt. Genau. Es funktioniert, es läuft und könnte jetzt auch nicht sagen, wenn ich jetzt so mit Kollegen rede, die was anderes haben, dass das mehr oder weniger Probleme als eben der Mitbewerb hätte.
Nein, gar nicht. Und ich muss auch sagen, also das Ding funktioniert immer. Ich habe noch nie ein Problem gehabt, dass das Navi nicht gelaufen wäre. Muss ich wirklich sagen. Also die einzigen Probleme, die damit aufgetreten sind, das war eben diese Routenprogrammierung oder dass das Ding dann irgendwo abbiegt, wo ich auch schon sehr oft mit Leuten gesprochen habe, die gesagt haben, ah, das scheiß Navi, das macht, was es will. Nein, macht's nicht. Es macht das, was ich sage. Das macht es schon, aber ich muss halt wissen, das ist leider so, das versuche ich ja immer wieder zu erklären, das ist nicht, weil das Navi erklumpert ist, sondern weil ich es falsch bedient habe. In 99% der Fällen ist es so. So wie ich das vorher gesagt habe, dieses kurzfristige Routenplanen am Navi, das schaut, wenn ich jetzt eine 300, 400 Kilometer lange Strecke, wenn ich da rauszoome, schaut die eh super aus. Nur wenn ich dann im Detail reinzoome, dann macht die vielleicht in irgendeinem Ortsgebiet irgendwo einen Schlenkler, der für mich nicht logisch ist. Das kann ich aber alles bearbeiten und dementsprechend mir so einstellen, wie ich es will. Aber dazu brauche ich Zeit und Ruhe.
Ja. Einer der wichtigsten Tipps, die habe ich einmal gekriegt von einem Hotelier eines Mohos, der also Motorradhotels, der Routen ausgibt an der Rezeption, so für Tagestouren und so. Habe ich nochmal gefragt, sag ich, du, wie machst du das, weil das ist ja mit den Navis immer murzapperhöht, dass du da jetzt dein GPX einfach umladst und deine Kunden losfahren können. Und sag er, jein, es gibt ein paar einfache Tricks und Kniffs, die halt wichtig sind. Und der wichtigste ist jener, dass du, wenn du jetzt deine Route planst, dass du die Punkte, wenn du jetzt dort reinklickst auf die Straße, also sagen wir, du planst die jetzt einfach nur mit Klicks auf die Straße, die Route, dass du immer unmittelbar nach einer Kreuzung in die jeweilige Straße, die du einbiegen willst, klickst. Also du hast jetzt eine Kreuzung, so eine T-Kreuzung, sagst du, willst du jetzt links abbiegen, dann klickst gleich kurz nachdem du links abbiegst. Und da hat er mir den Tipp gegeben, möglichst oft, also immer wenn sowas zum Abzweigen ist, natürlich klicken und dann im Navi die Einstellung kürzeste Route, weil er dann direkt diese Punkte verbindet und nicht irgendwo anders herumfährt. Und so ist es fast garantiert, dass du die Routen am Navi hast, die was du vorher am Computer angeklickt hast. Und das war bei mir ein großes Problem, dass ich da eine andere Einstellung gehabt habe, eben nicht kürzeste, sondern was weiß ich was.
Schnellste
oder keine Ahnung. Und das muss halt zusammenpassen. Und dann hast du kein Problem mehr, dass er da jetzt irgendwo in der Gegend herumfährt, sondern eben dort, weil er kann dann nicht woanders fahren.
Genau.
Weil du ja immer sagst, du verbind einfach die zwei Punkte und das ist von Kreuzungspunkt A zu Kreuzungspunkt B und dazwischen gibt es keinen anderen Weg. Weil überall anders müsst ihr umdrehen und was weiß ich was. Und das kannst du ja alles einstellen, dass er eben nicht umdreht.
Genau. Also mittlerweile kann ich ihm sehr genau sagen, das muss aber dann jeder für sich selber wissen, was halt dann das richtige Profil ist. Ich kann ihm sehr, sehr genau, sehr detailliert sagen, er soll Straßen nicht zweimal fahren. Er soll er unbefestigte Straßen vermeiden, ja, nein, Autobahnen und so weiter und so fort. Kehrtwenden, Fähren, Mautstraßen. Einstellungsmöglichkeiten wirklich en masse. Das muss man sich im Vorhinein gut überlegen oder mal einfach austesten, mit welchen Einstellungen komme ich zu einem Ergebnis, das mir am meisten zusagt. Dann eben, wie klicke ich in die Route hinein? Das ist eine Übungssache, dass ich weiß, okay, wie oft muss ich da, wie viel Kilometer muss ich da klicken, dementsprechend in welchem Gebiet plane ich die Route. Sind da sehr viele kleine Straßen daneben, da muss ich wahrscheinlich öfters. Das sind aber so Dinge, deswegen habe ich das gemeint, hinsetzen, machen, probieren, dann funktioniert das auch wesentlich gut.
Genau, ja.
Und eben auch diese Einstellung, kürzeste Route, schnellste Route, dass das dann eben auch passt. Vielleicht ist für den einen oder anderen die schnellste Route vom Planen her besser. Ich würde jetzt nicht irgendwie, das ist immer schwierig, weil der eine möchte, sagen wir mal, die Sträßchen der Sträßchen fahren, ganz schmale Straßen irgendwo, der andere möchte die großen Landstraßen fahren, der dritte möchte sogar Autobahn mit einbinden. Deswegen, das ist sehr ein sehr breites Spektrum.
Auch das ist nämlich wirklich wieder auch so ein Stichwort, wo du sagst, okay, du planst jetzt, nehmen wir jetzt halt ein Beispiel da von Graz, aus meiner Gegend, wenn ich da jetzt eine nette Tagesrunde plane, wo ich viel in Kärnten, Salzburg unterwegs bin oder so, dann nehme ich persönlich sehr gern in der Früh mal die Autobahn, dass ich mal wegkomme. Dass ich mal wegkomme aus dem Grazer Ballungsraum, weil da kenne ich jede Straße, das zipft mir einfach nur an. Da setze ich mich auf die Autobahn vor, auf die Back oder was. Also mal 20 Minuten Autobahn und dann geht's gleich einmal los in Schäne. Und wenn ich da jetzt eine Route plane, dann ist eben auch wichtig, wenn ich das jetzt am Computer zum Beispiel eben so eingib, dass ich im Navi nicht eingestellt habe, Mautstraßen vermeiden. Weil dann würde mir, dann weicht er aus, ob ich will oder nicht. Da kann ich im Kreis hupfen, kann ich sagen, es gibt's nicht, ich habe die Routen ja so geplant. Er wird mir ausweichen, weil er einfach sagt, na, du hast gesagt, keine Mautstraßen.
Genau, das ist es. Dass dann entweder man hat die Möglichkeit, entweder die Mautstraße halt mit hineinzunehmen oder ich plane die Route im Navi sowieso erst ab dem Punkt, wo ich von der Autobahn runterfahre, bis dorthin weiß ich es eh auswendig. Ja. Also ich muss nicht jeden einzelnen Punkt in einem Navi drinnen haben. Also es wird da glaube ich oft genug so passieren, dass die Leute ja eh bis zu einem gewissen Grad ohne Navi fahren können. Ich meine, ich weiß, das ist oft schon ein Problem heutzutage. Aber so kann ich mir auch helfen.
Ja. Kann man, weil wir jetzt gesagt haben, okay, jetzt reden wir immer von am Computer planen und jetzt bin ich einmal unterwegs, sage ich, fahre jetzt so eine Woche wurscht weg. Muss ich da jetzt daheim schon alles vorplanen, genau jeden Tag, oder muss ich da einen Laptop mitnehmen oder kann ich das auch ohne Laptop unterwegs machen?
Das kann ich ohne Laptop. Ich habe das letztes Jahr dann probiert oder schon vorher. Früher ist mir das schwerer gefallen. Mittlerweile habe ich den Kniff herausbekommen, wie es echt gut funktioniert. Also ich kann mir Tagestouren direkt übers Gerät planen, aber da gebe ich keine Straßennamen mehr ein, sondern mache das über einen Koordinatenpunkt auf der Karte. Ich kann...
Optisch
ziehst du einfach durch die Karte durch. Und dann sagst du, ich glaube, das ist auf Punkt navigieren oder Koordinaten, weiß ich jetzt nicht mehr ganz auswendig, oder einen kleinen Kreis und die Straße, die in diesem Kreis drinnen ist, nimmt er dann als nächsten Punkt. Das funktioniert sehr gut und sehr schnell. Wenn ich jetzt sage, okay, möchte da jetzt 20 Kilometer auf der Straße fahren, dann möchte ich da oben, möchte durch das kleine Tal fahren, dann funktioniert das so auf diese Art und Weise am besten, weil oft sind es so kleine Straßen, weiß kein Mensch, wie die heißen, Landstraße 5325, weißt du im Vorfeld oft nicht. Also das habe ich so probiert, das funktioniert super. Muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, weil natürlich die Navi-Displays, ich meine, es gibt ja wieder neuere Geräte, haben größere Displays, sind besser, schneller, intelligenter geworden. Wir haben ein bisschen ein älteres Gerät in Verwendung. Es funktioniert einwandfrei. Ich muss mir dann halt in Ruhe hinsetzen. Ich habe dann braucht für Tagestour zum Eintippen ins Navi, ich sage jetzt einmal 10, 15 Minuten ungefähr.
Ja, okay.
Vielleicht noch mit Smartphone nebenzu, dass ich Karten vergleichen kann. Da möchte ich fahren. Also kein Problem. Natürlich, es kommt drauf an, wenn ich jetzt auf einer längeren Tour sowieso meinen Laptop mitnehme, warum auch immer, weil ich der Workaholic bin, weil ich Fotos, Videos oder was weiß ich nicht was auf das Ding hinaufladen möchte. Klar, dann geht's unter Umständen einfacher, schneller, ja.
Kommt drauf an, wie man sie dann eben dort mit dem connecten Computer, Navi und
Daten übertragen. Ist aber mir aufgefallen, das war ein Problem, weil du das gesagt hast, das war ein typisches Windows-Problem. Also beim Windows-Rechner habe ich das Navi angesteckt und das hat Minuten gedauert, bis das Ding das endlich erkannt hat. Beim Mac funktioniert es besser.
Okay.
Dauert zwar ein bisschen, aber es funktioniert wesentlich besser. Warum das so ist, ich habe da schon mal gehört. Ich meine, natürlich, ich teilweise verstehe es nicht, weil diese Software auf so einem Navi und das Programm, da denke ich mir, ja, man könnte es vielleicht ein bisschen moderner machen, das Ganze. Ja, könnte man. Warum sie es nicht tun, keine Ahnung. Müsste ich denen mal eine E-Mail schreiben, ich tue es aber nicht, weil ja, das bringt gar nichts.
Ja. Richtig, richtig.
Aber man muss schon ganz ehrlich sagen, die neueste Generation, dieses Sumo XT oder wie das jetzt heißt, da gibt es schon die Anbindung. Ich selber habe das noch nicht probiert, mit einer App, dass ich über die App dann die, meine Routenplanung ins Navi einspiele. Also das wird schon besser.
Okay.
Sie kommen ja drauf, es dauert vielleicht noch ein bisschen, aber das Ganze wird schon intuitiver und mehr vernetzter mit Smartphones. Zum Beispiel habe ich das jetzt da unlängst gesehen bei Honda. Ganz ein geiles Feature bei der neuen Africa Twin. Haben sie ein Software-Update gemacht. Hast du jetzt die Möglichkeit von Android Auto und Apple CarPlay am Display die anzeigen zu lassen. Finde ich eine geile Sache. Da kann man dann überlegen, Smartphone vielleicht doch, weil es einstecken da kann.
Macht's wieder
dann
Sinn,
wird's ja. interessanter. Dann wird's weil wirklich
das
interessanter.
Das spiegelt quasi das Display vom Handy aufs Hauptdisplay.
Genau.
Und ich kenne es vom Fahrzeug, also das Apple CarPlay, und muss sagen, das funktioniert wirklich gut. Bringt mich jetzt zu einem nächsten Punkt eigentlich, das passt da jetzt sehr gut, und zwar die Positionierung.
Die Positionierung des Navis?
Ja, weil da gibt es ja die komischsten und interessantesten Sachen, obwohl es kurz und einfach gesagt ziemlich simpel ist, oder? Also.
Ja. Ich mache das immer dort. Ich tue das genau in Augenhöhe. Das ist immer vom Gesicht ab, und wenn ich auf die Straßen schaue, schaue ich einfach links und rechts vorbei. Das
genau. Ist nicht gut. Also da gibt es einen Saugnapf, den man direkt aufs Visier aufpickt.
Ja, genau. Ist perfekt, oder?
Nein, es ist schon auf jeden Fall sinnvoll, das Navi, wenn die Möglichkeit besteht, also bei den meisten Adventure-Bikes auf jeden Fall, über dem Hauptdisplay oder über den Hauptarmaturen, alle haben ja noch kein Display, zu positionieren, also quasi ins Windschild hinein. Hat einfach den Grund, dass ich ja beim Navi doch recht genau schauen muss. Im Gegensatz zur Geschwindigkeitsanzeige, die sehe ich zum Teil aus dem peripheren Blickfeld, oder ich weiß einfach, wenn ich schnell oben schaue, nur so einen kurzen Blicksprung mache und die Sicht der Zeiger steht dort und dort, dann weiß ich ja, was haben wir jetzt angezeigt, welche Geschwindigkeit. Und beim Navi verändert sich das Bild ja doch und ich muss immer relativ genau schauen. Deswegen ist es sinnvoll, das möglichst nahe ins Blickfeld, ins Hauptblickfeld, wenn ich jetzt fahre, zu positionieren, dass ich einfach nicht weite Wegstrecken mit dem Auge zurücklegen muss. Dass ich nicht jetzt von meinem normalen Blick auf die Straßen, was Gott wo hinschauen muss, was weiß ich, irgendwo ganz oben auf den Tank oder seitlich auf den Lenker oder sonst was, sondern möglichst einen kurzen Blicksprung im Blickfeld habe, also ein bisschen nach unten zum Beispiel, dort dann das Navi ablesen kann und einfach nicht weit weg schaue. So, dass ich vor allem aus dem peripheren Blickfeld trotzdem noch die Straßen auch im Blick habe.
Genau. Ich meine, ist natürlich nicht bei jedem Bike möglich, wissen wir. Bei einem Adventure-Bike, klar, ist das viel einfacher zum Realisieren. Bei einem Naked-Bike oder Straßenbike, Rennmaschinen, die das montiert haben, ist es schwieriger. Aber trotzdem, so nah wie möglich zum direkten Blickfeld montieren, inwieweit das dann auch geartet ist. Ne?
Ja.
Aber klar, der Hauptkunde, denke ich mal, wird schon auch der Adventure-Fahrer oder Tourenfahrer, seit er Tourenmaschinen hat, ist ja nicht immer gleich Adventure.
Also nach den Verkaufszahlen der letzten Jahre auf jeden Fall.
Nach den Verkaufszahlen sind
Naked auch läuft.
Absolut. Aber ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass viele Naked-Fahrer sagen, Navi, den Scheiß brauche ich nicht. Gut.
Ja. Oder im Notfall halt, ja.
Im Notfall, ja.
Viele haben dann auch schon Intercom oder so im Handy, dann kann ich mir akustisch führen lassen, was dann auch sicher Sinn macht, dass ich nicht immer runterschauen muss, sondern dass ich wirklich über einen Signalton aufs Abbiegen hingewiesen wäre oder überhaupt dann wirklich diese Stimmführung, die Sprachführung habe.
Dass ich mir nur rein auf diese Sprachführung
und
das Handy einfach einstecke. Ist ja auch eine Möglichkeit.
Genau. Gibt auch viele Leute, die das so machen, und das ist auch relativ bewährt. Hab dann halt eher jetzt, das ist wirklich für die Variante, wenn ich sage, ich muss jetzt irgendwo schnell eine Strecke mich führen lassen und jetzt nicht unbedingt der Tagestour. Weil ich glaube, das wird dann auch recht anstrengend, wenn ich das alles nur über die Akustik mache. Weil das kennen wir sicher alle, wenn ich jetzt mit dem Auto in der Stadt unterwegs bin. Ein Beispiel, wenn ich da in Wien unterwegs bin und das Navi sagt, jetzt rechts abbiegen, meint aber erst in 15 Meter und dort, wo ich jetzt bin, könnte ich aber auch. Wenn ich das jetzt nur akustisch habe, dann kann schon sein, dass ich unterm Strich länger brauche, als wenn ich mir einfach durchfrage.
Da absolut, aber da muss ich ehrlich sagen, in der Stadt mit einem Navi ist es durchaus so oder so schwierig. Ich meine, nur akustisch noch schwieriger, wenn ich optisch drauf schaue, wenn ich mir das nicht richtig sauber einstelle und zum Beispiel ist in der Stadt, da geht ein Gossen nach der nächsten weg von dieser Hauptstraße und das Navi sagt, in 50 Meter rechts abbiegen. Ja, welche Mannsen jetzt? Also da muss ich, da brauche ich dann visuelle Unterstützung, dass ich sage, okay, er meint, da habe ich jetzt noch ein Gossen, da ist nichts und die nächste also, muss ich rein.
Dort ist dann die Kombination aus Bild und Ton sehr hilfreich.
Ja, aber muss man wieder auch ehrlicherweise sagen, wird wahrscheinlich die meisten Motorradfahrer nicht betreffen. Weil in der Stadt glaube ich, dass die wenigsten gern fahren werden.
Der Stadtfahrer, der fährt zur Arbeit und den Weg wird man hoffentlich keiner ohne Navi.
Der wird es auswendig wissen. Also wie gesagt, also diese akustische Navigation ist durchaus eine Alternative. Wenn ich jetzt im ländlichen Bereich bin, funktioniert das sicher sehr gut. Wenn ich da in städtische Bereiche komme, naja, wird es sicher nicht einfacher.
Ja, ganz bestimmt.
Ja, und so ist es halt. Ich bin mir jetzt ganz sicher, ihr seid jetzt genauso gescheit wie vorher.
Ja.
Aber das Thema Navigation an sich, also ihr müsst euch mal im Grundsätzlichen darüber klar sein, wie oft und wo brauche ich dieses Ding überhaupt oder wo möchte ich es haben. Mhm. Mich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ich kaufe mir jetzt ein Navi und das sucht mir die geilsten Routen ever aus, sorry, aber das funktioniert so wahrscheinlich nicht. Sie haben schon coole Funktionen, das fällt mir jetzt noch gerade ein bezüglich Navi. Ich kann mir Rundtouren einstellen, ich kann sagen, okay, von meinem Ausgangspunkt mach mir eine Rundtour 200, 300, 150 Kilometer, wie auch immer. Coole Sache. Ja. Ist sicher nicht schlecht. Aber jetzt
schon
sehr
viel positives Feedback auch gehört, ja. Also
das habe ich auch schon probiert.
Wenn du in Gegenden unterwegs bist, was du überhaupt nicht auskennst und sagst, da ist mir es auch wurscht, ob ich dort jetzt irgendwas. Also ich muss dort jetzt nichts Konkretes anschauen gehen oder so, was ich jetzt unbedingt haben möchte, sondern mir ist es einfach wurscht, der soll immer schön durch die Gegend führen. Mhm. Da habe ich wirklich schon oft gehört, dass das tadellos funktioniert.
Na, ist so, ich habe es nämlich bei mir daheim probiert.
Ja.
Ich habe es bei mir zu Hause probiert, wo ich wirklich jede Ecke kenne, glaubte ich. Habe gesagt, gib mir eine 200 Kilometer Tagestour. Ich meine, ich habe die Straßen schon gekannt, wo er mich hingeführt hat. Aber habe mir dann unterm Strich gedacht, hörst du, das war wirklich eine lässige, coole Tour. Über kleine Stresschen und so weiter und so fort. War echt nicht verkehrt. Also das kann man, so wie du sagst, in Regionen, wo man sich nicht auskennt, ist das sicher eine coole Alternative, wenn ich mich da nicht beschäftigen mag damit. Mit irgendeiner Routine.
Recherche oder sonst was. Genau. Oder auch, wenn ich irgendwo bin, wo ich vielleicht kein Internet habe. Weil das ist ja, jetzt haben wir mittlerweile zwar schon sehr verwöhnt, dass ich auch ins benachbarte Ausland fahre und eigentlich Internet habe, aber kann ja trotzdem vorkommen, kein Internet, dann schaut das ganze Thema schon wieder sehr anders aus. Ne? Mit, mal schnell übers Google Maps oder ein bisschen Recherche oder so. Nein, das ist dann halt nicht. Und da ist es dann sehr angenehm, wenn ich einfach sage, bitte eine schöne kurvenreiche Strecke, 200 Kilometer. Dankeschön.
Ja, ist so. Aber weil du sagst, Internet ist nicht selbstverständlich, genauso wenig oder genauso, es kann passieren, dass das Navi ausfällt, dass das Smartphone nicht funktioniert, keinen Empfang habe. Das kann auch gleichzeitig passieren, dass ich dann dort stehe und dann geht gar nichts mehr von den Dingen. Deswegen mein persönlicher Tipp oder so mache ich das, wenn ich in ein Land fahre, auch wenn ich in Österreich bin, ich habe immer eine Hardcopy-Straßenkarten dabei.
Ja.
Die habe ich dabei. Damit man, das ist ja nicht vielleicht die schönste Route, aber wenn die Dinge ausfallen, ich sage, okay, ich kann jetzt bis ins nächste Hotel oder bis zu einer Tankstelle mit irgendwo hin navigieren. Weil dann stehst du im Normalfall irgendwo, wo du keinen Plan hast, wo du gerade bist. Und dann funktioniert, dann hast du am Handy keinen Empfang und das Navi ist hinig.
Genau.
Na, dann viel
Spaß.
Dann
kommen jetzt sicher die Fragen, wenn ich keinen Plan habe, wo ich bin, wie finde ich mich dann auf der Karte? Ganz einfach, ich gehe zurück an den letzten Punkt, an den ich mich erinnern kann, wo ich war. den suche ich mir auf der Karte und dann fahre ich mit dem Finger einfach danach, wo ich glaube, abgebogen zu sein. Weil es ist nämlich auch nicht selbstverständlich heute, dass man Karten lesen kann. Muss ich leider wirklich sagen. Habe ich schon ganz interessante Erlebnisse gehabt.
ist so.
Karten lesen, ist für uns selbstverständlich, aber gibt, ja, wenn man es nie braucht hat, auch irgendwo verständlich, dass man das vielleicht, dass man nicht so geübt ist. Aber nein, einfach ist so. Im Kopf den Weg zurück, wo ich gerade herkommen bin und dann einmal nachdenken, wo war das, welche Ortschaft war das, das suche ich dann auf der Karten und dann weiß ich schon wieder ungefähr, wo ich bin. Also und dann reicht es ja, ich sage einmal grob, wenn ich einmal grob weiß eben, wo ich bin, dann fahre ich einmal in eine Richtung, dann schaue ich die nächste Ortschaft, dann suche ich die auf der Karten und so kann ich mir dann schon weiterhandeln. Und oder Karten ist auch als Übersicht angenehm. Wenn ich jetzt in einem Land unterwegs bin oder in einem Landesteil unterwegs bin, ich habe ja dann doch bei, ist jetzt ganz egal, ob das jetzt Google Maps oder ein Navi ist, wenn ich dort zurück rauszoome, wird ja auch immer weniger angezeigt auf der Karte. Mhm. Es werden weniger Ortschaften, weniger Straßen und das nimmt ja ab, je weiter ich rauszoome. Und da ist einfach so eine große, ausfaltbare Landkarte oder auch in kleinen Kärtchen aufgegliedert. Sehr angenehm, weil ich da einfach einen super Totalüberblick mir machen kann. In welcher Region bin ich, welche Richtung liegt jetzt was ungefähr, um Entfernungen abschätzen zu können.
Ja, und was dann noch dazu kommt mit so einer Karte, wenn man jetzt wirklich das Problem hat, man kennt sich nicht mehr aus. Mit dieser Karte gehe ich zum nächsten Menschen, der mir dort über den Weg läuft. Und aber wenn ich jetzt im Ausland bin, dem kann ich schon verständlich machen, dass er mir sagen soll, wo sind wir da jetzt eigentlich? Ja. Das wird funktionieren. Genau. Oder wenn ich nach dem Weg fragen möchte, mit einem Handy oder mit einem Navi in der Hand, ist das meiner Meinung nach ein bisschen mühsam. Mit einer Karte können mir auch Einheimische helfen. Dann zeigt mir der einen Punkt oder fährt einen Finger diese Straße ab, wo man da fahren könnte. Mhm. Also das ist nicht nachteilig, sowas.
Absolut.
Da kann ich mir Dinge einzeichnen mit einem Edding, wenn die foliert sind. Also die Kombination ist meiner Meinung nach echt wichtig. Nicht nur Karten oder nur Navi oder nur Handy. Wenn man diese drei Dinge eigentlich kombiniert, glaube ich, wird es eine sehr, sehr gute Navigation.
Absolut, absolut.
Ansonsten möchte ich da jetzt gar nicht mehr viel sagen, weil ich glaube, es reicht eh, oder?
Ja, eigentlich haben wir da jetzt, keine Ahnung, 3/4 Stunde über etwas geredet, was für euch wahrscheinlich einfach nur eine Berieselung ist.
Sagen wir eine Stunde.
Aber nein, es war uns ein Anliegen, dass wir über das Thema einfach einmal geredet hätten.
Na, absolut. Und sollte da jetzt, das kann ich jetzt nur sagen, so ein großes Interesse herrschen, dass die Leute sagen, okay, dass ihr jetzt sagt, naja, Basecamp, das möchte ich jetzt genauer wissen. Schreibt es uns gerne auf Facebook, per E-Mail, auf Instagram, was euch am liebsten ist. Dann kann man sich ja überlegen, ob man sowas dann nicht, ob man da mal einen Workshop macht. Kann ich mir gerne überlegen. Hätte ja schon teilweise vorbereitet. Lasst uns das wissen.
Kann der liebe Hannes sicher einfach auch Fragen beantworten zu dem Thema.
Selbstverständlich.
Weil ihr habt es gesehen, er ist mehr der, was sich in das Thema ein bisschen verbeißen kann. Ich habe da mehr so Learning by Doing aus der Praxis die Erfahrung. ich hab den Nerv nicht für sowas. Du bist ja für mich da ein Phänomen, du kannst dich da ja hinsetzen, tagelang, schon Wochen vor irgendeiner Tour und die mit dem Thema beschäftigen und ich nicht. Also bei mir, ich bin dann der Kandidat, der dann im Flieger sitzt, zu meiner Zieldestination, mit dem Navi am Schoß und dem Laptop und sie denkt, fuck. Gott sei Dank habe ich Papierkarten mit.
Ja, es stimmt schon. Nein, ich kann das da, keine Ahnung, warum ich da die Nerven dafür habe, aber die habe ich. Sterb mir nicht und das bringt mich so schnell, bringt mir das Zeug nicht aus der Ruhe.
Ja.
Und unterm Strich ist ja dann doch eine Erleichterung.
Ja, natürlich.
Wenn es funktioniert, natürlich. Absolut. Wenn es funktioniert. Wenn nicht, puh, Gnade Gott.
Ja, also da kann schon mal sein, dass auch im Sommer das Visier vom Helm anläuft.
Ja, auch meins. Vor
lauter Brüllen. Ja, also, in diesem Sinne, ich hoffe, wir haben nicht nur Blödsinn verzapft und ihr könnt ein bisschen was anfangen damit. Wie der Hannes schon gesagt hat, wenn es irgendwelche Fragen gibt, aber auch hier jetzt wieder der Hinweis, Wünsche, Ideen, Anregungen und Kritik an mail@kurvenfahrer.at oder eben auf allen gängigen Kanälen. Wir sind so gut wie überall vertreten. Einfach eine Nachricht schreiben, einen Kommentar hinterlassen und, wenn ihr so lieb seid, vielleicht auch eine Bewertung auf eurem Podcast-Kanal, wo ihr uns hört, ob das Spotify ist, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon, wo auch immer. Eine Bewertung wäre wirklich freundlich und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Bis bald und dann schon langsam schon bald einen guten Saisonstart.
Ja, es wird ernst.
Wir stehen in den Startlöchern.
Stimmt. Ui,
aber das wird eine andere Folge.
Ja. Na passt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch was.